Ja, Jesus, wir danken dir, dass keiner ist wie du, Herr, dass du in unserer Mitte bist, Herr. Ich danke dir für deine Gnade, die du uns erwiesen hast, Herr, für deine große Liebe. Ich danke dir, dass du uns auch dein Wort gegeben hast, Herr, damit wir von dir lernen. Und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist mich leitet in dem, was ich sage, Herr, dass du die Herzen vorbereitest und wirklich wir dein Wort aufnehmen dürfen, daran wachsen dürfen, Herr, und dass du heute auch durch mein Wort verherrlicht wirst. Amen. Ja, das Wort Gottes hat ja verschiedene Vergleiche für unsere Beziehung mit dem Herrn. Und da gibt es Dinge, die fallen mir leichter zu verstehen oder anzunehmen als andere. Also beispielsweise wird beschrieben, dass der Herr ist unser Hirte. Jesus sagt es selbst, ich bin der Hirte und dementsprechend sind wir die Schafe. Es gibt Gott den Vater, wir sind Kinder Gottes. Okay, kann ich beides sehr gut verstehen. Und dann heißt es aber auch, wir sind die Braut Christi. Und das musste ich erst, auch als ich mein Gesicht angefasst habe, das musste ich erst irgendwie greifen. So. Der Vergleich, der fiel mir irgendwie am schwierigsten, aber es zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel durch, auch schon im Alten Testament beschreibt der Herr ja immer wieder, wie Israel, die ja sein Volk untreu war, wie eine Frau, die untreu war. Und das zieht sich auch durch bis ins Neue Testament. Und ich werde deswegen, also es gibt ja verschiedene Dinge sicherlich, die man zwischen der Ehe, die Menschen haben, auch beziehen kann auf die Beziehung zwischen uns und Gott. Da ich aber kein Ehemann bisher bin, werde ich da jetzt nicht ins Detail reingehen. Aber eine Sache, die man auch in der Ehe, so denke ich, tut, die möchte ich heute ansprechen, weil da habe ich einen interessanten Vers gelesen. Es ist aber was, es kommt in der Bibel interessanterweise eigentlich nicht nur in der Ehe vor. Und zwar ist es das Küssen. Ja, ich habe da nämlich einen Vers gelesen, den werde ich gleich mit euch anschauen. Und da habe ich mich mal ein bisschen beschäftigt, was die Bibel so über das Küssen sagt. Und in der Schlachter 2000 habe ich mal nachgeguckt, da kommen 37 Mal das Wort Küssen oder Kuss vor. Vielleicht in anderen Übersetzungen öfters oder seltener, das weiß ich jetzt nicht. Aber in der Schlachter sind es 47 Mal. Und es sind eigentlich in aller Regel sind es so Begrüßungsküsse oder Küsse in der Familie. Väter, die ihre Kinder küssen, Mütter, die ihre Töchter einen Bussi geben. Ne, das ist eigentlich in der Regel der Fall. Genau. Auch gibt es gibt's natürlich auch romantische Küsse. Im Hohelied ist es klar, dieser Satz, den kennt man vielleicht, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes auf romantischer Ebene. Und interessanterweise auch im Neuen Testament wird weiter geküsst. Ja. Eigentlich ist es fand ich es, als ich dann mal nochmal in der Konkordanz nachgeguckt habe, echt interessant, dass es 5-mal in den Briefen heißt, küsst einander mit dem heiligen Kuss. Also dafür, dass manche Sachen in den Briefen, die nur 1-2-mal drinstehen, wie weiß ich besser auch auszuführen. Ich deute es auf kulturelle Unterschiede, einfach, dass ich mehr der Umarmer bin als der Küsser. Wobei ich auch, als ich letztes Mal das in Bad Saulgau gepredigt habe, da kam danach gleich ein älterer Herr vorbei und hat mir ein paar Küsse auf die Backe gegeben. Der war wirklich ein Täter des Wortes. Ja, finde ich gut. Ja, oder mein Freund aus Kamerun, der auch heute hier ist, die begrüßen sich auch anders, der macht immer so mit seiner Backe auf meine Backe, so Backe, Backe, Kuchen, macht er Backe, Backe, Backe. Es gibt einfach verschiedene Begrüßungsformen, aber genau. Das Küssen zieht sich also jedenfalls durch bis ins Neue Testament. Und ich habe aber mal geguckt, ich habe nur einen Kuss gefunden in der Bibel. Also den habe ich bisher nur gefunden. Vielleicht gibt es auch andere, die ich noch nicht gefunden habe. Dann mir gerne da Rückmeldung geben, wenn ihr da was wisst, was ich noch nicht weiß. Aber ich habe nur einen Kuss bisher gefunden, der auf die Lippen ging. Also bei dem wortwörtlich, wie es beschrieben ist. Ne? Im Hohelied könnte ich mir vorstellen, dass es Küsse auf die Lippen sind. Es sind die Küsse seines Mundes, aber wird nicht beschrieben, wo er sie küsst, auf dem Mund oder wie. Aber einen Kuss, den gibt es auf jeden Fall, der auf die Lippen geht. Den beschreibt auch Salomo. Aber das ist interessanterweise kein romantischer Kuss, auch kein Kuss, der tatsächlich stattgefunden hat, sondern er nimmt das als ein Bild. Und das ist in Sprüche 24, Vers 26. Das ist der Vers, mit dem wir uns heute beschäftigen. Da heißt es, die Lippen küsst, wer eine richtige Antwort gibt. Oder ein Kuss auf die Lippen gibt, wer richtig antwortet. Eine rechte Antwort ist wie ein Kuss auf die Lippen, sagt die Schlachter. In der Luther-Übersetzung heißt es nur, es ist ein lieblicher Kuss, der Luther lässt die Lippen weg. in dem hebräischen Text, den ich im Internet rausgesucht habe, da sind die Lippen mit vorhanden. Und ich hatte, als ich diesen Vers so gelesen hatte, wieder neu, hatte ich so den Eindruck, als ich es so gelesen habe, okay, sicherlich hoffe ich doch auch immer wieder mal eine richtige Antwort zu geben, aber ich kenne einen, der auf jeden Fall immer die richtige Antwort gibt, und den kennt ihr ja auch, das ist der Herr Jesus Christus selbst. Und ich hatte so das Gefühl, als ich diesen Vers gelesen habe, dass es vielleicht auch bedeuten kann, wenn eine richtige Antwort ist wie ein Kuss auf die Lippen, dass wenn wir mit Jesus im Gespräch sind, wenn wir auch konkret, wie manche es gerade tun, die Bibel öffnen, hineinschauen, ihn zu uns reden lassen, dann gibt er uns richtige Antworten, küsst uns damit auf unseren Mund, und damit wir, deswegen auf den Mund, damit wir wieder weiter küssen können im übertragenen Sinne, also dass wir weiter sein Wort weitergeben können. Das hatte ich so gedacht, das könnte man vielleicht auch so rum sehen. Ich werde jetzt auch nämlich nicht weiter auf das Bild des Küssens eingehen, weil ich meinen ersten Kuss noch gar nicht hatte, aber auf die Thematik des Wort Gottes weiterzugeben, die frohe Botschaft. Und da möchte ich vor allem auf zwei Dinge eingehen heute. Einmal, was wir sagen, wenn wir mit Menschen über Jesus reden, die ihn noch nicht kennen. Da gehe ich nur kurz drauf ein. Und dann auch, wie wir es sagen, wie wir es weitergeben sollen. Das ist ja eine frohe Botschaft, komme ich nachher nochmal drauf. Und zum Ersten hat es auch mit zu tun, was sollen wir sagen, was sollen wir weitergeben. Klar, unsere Botschaft gründet sich im Endeffekt natürlich auf dem Wort Gottes. Na, deswegen, um das Wort Gottes weitergeben zu können, müssen wir es logischerweise erstmal selber einverleiben. Ich bin dankbar für Beispiele, wie das dann praktisch aussehen kann, wenn man Wort Gottes geleitet auch was erzählt, was predigt beispielsweise. Apostelgeschichte 7, der Stephanus, finde ich das sehr einprägsam, wie er durchgeht, fängt bei Abraham an, erzählt von Josef und seinen Brüdern, Mose, Salomo, erwähnt auch Jakob, Isaac und Aaron. Der geht richtig durch einzelne Passagen der Bibel kurz durch, wo man merkt, okay, der Stephanus, der kannte sich also aus, in dem, was auch das Wort Gottes erzählt, was geschehen ist, was der Herr getan hat. Gleichzeitig wird dieser Stephanus beschrieben als ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Oder nach Apostelgeschichte 6, Vers 8, ein Mann voll Glauben und Kraft, er tat große Wunder und Zeichen unter dem Volk. Finde ich interessant, dass er gleichzeitig jemand ist, der ist auf dem Wort Gottes gegründet und wird dann so beschrieben. Interessant. Wir wissen auch, es gibt viele Stellen, ich habe mal Josua 1, Vers 8 rausgesucht, den kennt man wahrscheinlich, die uns auch ermutigt, da heißt es Josua 1, Vers 8, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Und also, dass wir da auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es auch andere Stellen, die das bestätigen und beschreiben, dass wir auf dem Wort Gottes gegründet sind, damit wir nachher was haben, was wir den Menschen erzählen können. Ein Vers, den ich da auch stark finde, ich nehme den immer wieder, weil der gefällt mir, ist, was Jesus verheißt, auch über das Wirken des Heiligen Geistes. Er sagt Johannes 14, 26, der Fürsprecher aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das habe ich schon ein paar Mal an der Stelle gesagt. Ich finde es gut, ja, der Heilige Geist spricht zu uns und er erinnert uns auch an Dinge, die Jesus zu uns gesprochen hat. Und damit er uns erinnern kann, brauchen wir natürlich diese Gespräche mit dem Herrn. Brauchen wir unsere Zeit im Wort Gottes, und dann kann der Heilige Geist uns da auch zu gegebener Zeit daran erinnern. Natürlich auch gut und kraftvoll ist es, wenn wir unser persönliches Zeugnis, unsere persönliche Erfahrung, die wir mit dem Herrn gemacht haben, wenn wir die teilen. Paulus beispielsweise hat das, was er in Apostelgeschichte 9 erlebt hat, wie er dem Herrn begegnet ist, das hat er auch in Apostelgeschichte 22 und Apostelgeschichte 26 dann einfach nochmal erzählt, ja, wie ihm ein Licht aufgegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes in seinem Fall. Und genau, auch da ist natürlich Kraft drin, wenn wir das Zeugnis weitergeben. Könnt ihr jetzt noch einiges mehr aufzählen und es ein bisschen genauer beschreiben, was wir erzählen können von dem Herrn Jesus. Ich möchte aber dann auch vor allem heute eingehen auf die Frage, wie wir es weitergeben sollen. Weil ich meine, eine Bibelstelle zu wissen, zu lesen, jemandem zu sagen oder auch ein Erlebnis jemandem zu sagen, das ist die eine Sache, aber in welcher Art, in welchem Geist, sage ich jetzt mal, geben wir das weiter? Und wir hatten am Anfang das Bild von diesem Kuss. Die richtige Antwort ist wie ein Kuss auf die Lippen. Und da müssen wir aufpassen, dass die Worte, die wir weitergeben, dass wir sie auch, ich sage mal, küssend weitergeben und nicht wie, als Paulus an die Galater schreibt und die Umstände bei denen, nicht so wie es da beispielsweise lief, Galater 5,15, wenn ihr euch untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Ja, also wir sollen da, sollen Küsse sein und nicht Bisse. Beides mit dem Mund, aber nicht, sondern, ja. Also das Wort Gottes in der richtigen Form weitergeben. Salomo sagt beispielsweise, wir haben heute ein paar Stellen aus den Sprüchen interessanterweise, Salomo sagt da beispielsweise, ich nehme da die Luther 84er Übersetzung, erkläre ich gleich auch warum, er sagt, Sprüche 15, Vers 4, eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Ich kann mir den Vers aus der Luther-Übersetzung gut merken, eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens, weil für mich ist das ein Wortspiel, weil die Linde ist ja wirklich ein Baum. Da kann ich mir das merken. Und diese Linde, das, was da mit Linde beschrieben ist, heißt in anderen Übersetzungen heilsame, freundliche Worte, sanfte Worte. Ja, und dass dieses Lind, dass das sanft und zart ist, weiß ich auch, weil ich bei Lind gleich an Schokolade denke. Und also so kann ich mir das merken. Also entweder du machst dir so Eselsbrücken oder du liest einfach eine Übersetzung, wo du die Worte auch selber gebrauchst. Gut, das kann man so oder so machen. Das ist nur eine von verschiedenen Stellen, die uns ermutigt, freundlich die Worte weiterzugeben. Aber ich denke, wenn du heute hier bist und ich dir sage, ja, sei einfach freundlich, dann hörst du da wahrscheinlich nur noch nichts Neues. Ich glaube, die Frage ist eher, okay, freundlich das weitergeben, aber wie? Weil hier in der Gemeinde, okay, fällt es mir nicht so besonders schwierig, freundlich mit euch zu sein, wir sind Geschwister und so. Aber manchmal, gerade wenn wir mit Leuten reden, die Jesus noch nicht als Herrn und Erlöser angenommen haben, Menschen, deren geistlichen Früchte also noch gar nicht gewachsen sind, da ist es manchmal ein bisschen herausfordernder, sage ich mal. Da hat man manchmal vielleicht ein bisschen einen schwierigeren Gesprächspartner, jemanden, der, wenn ich das mal so sagen darf, vielleicht auch ein bisschen frech daherkommt. Und wie können wir da dann diese Freundlichkeit bewahren? Wie können wir da dann in der richtigen, liebevollen Weise mit dem reden? Und tatsächlich hatte ich auch dort den Eindruck, dass es auch hier wichtig ist, im Wort Gottes gegründet zu sein und mit dem Wort Gottes Zeit zu verbringen. Und das weniger im Sinne von lerne alle Stellen auswendig, wo es um Freundlichkeit geht oder so, ist sicherlich auch eine gute Sache. Aber ich glaube, dass es darauf ankommt, wenn eine richtige Antwort ein lieblicher Kuss ist auf die Lippen, dass wir diese Zeit einfach mit dem Herrn auch brauchen, ganz ungeachtet dessen, was heute in deiner Bibellese für ein Thema dran war. Und wenn du gelesen hast, wie der Herr 185.000 Assyrer niedergestreckt hat in einer Nacht, dann hast du auf jeden Fall das Wort Gottes gelesen und hast da Begegnung mit ihm gehabt. Und ich glaube, wir brauchen diese frische Begegnung jeden Tag mit dem Herrn, diese Zeiten, wo wir uns für ihn öffnen, damit er uns auch eben berühren kann und füllen kann, auch mit unter anderem dieser Freundlichkeit, in der wir sein Wort weitergeben sollen. In Sprüche 3, ich habe angekündigt, dass wir ein paar Sprüche heute durchgehen, Sprüche 3 ab Vers 3 heißt es, über die väterlichen Gebote, die da beschrieben werden, hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Ich denke, diese Gebote des Vaters können wir auch deuten auf die Gebote des himmlischen Vaters. Und es ist also interessant, wenn wir mit dem Wort Gottes uns beschäftigen, dann kriegen wir nicht nur die Klugheit bzw. das Wissen, was steht da alles drin, was gibt das da alles für Antworten für diese suchende Welt, sondern es füllt uns auch mit Freundlichkeit, die wir brauchen, um das Wort auf die richtige Weise weiterzugeben. Und ich habe nämlich, deswegen erzähle ich das auch alles heute, gemerkt, dass es einen riesen Unterschied macht, ob ich die Bibelstellen nehme und ich sage mal, mit mangelnder Freundlichkeit weitergebe oder die Bibelstellen nehme und mit der Freundlichkeit, die mir der Herr gibt, weitergebe. Wir hatten nämlich vor, das ist jetzt auch schon, glaube ich, einen Monat wieder her, hatten wir Jugendgottesdienst und hatten, wie so oft, Flyer-Verteilung hier in der Stadt. Haben mit ein paar paar Jugendlichen und Verena war auch mit am Start, haben wir ein paar Leute angesprochen und sie gefragt über das Thema Angst und Glauben, so, wo sie sich so einkategorisieren, wie sie umgehen mit den Nachrichten in dieser Welt. Und meine Gruppe hatte ganz gute Gespräche mit ein paar Jugendlichen am Bahnhof und so. Und dann waren wir irgendwann hier, da hinten an diesem Bach, oder an der Riss ist es, glaube ich. Ja, es ist kein Bach. An der Riss waren wir und da war ein Mann, den ich kurz gesagt als Philosoph beschreiben würde. Ja, also Philosophen habe ich dann gemerkt, die reden auch echt ganz gern. Der, weiß nicht, vielleicht war der zu lange auf dem Areopag, wer die Geschichte kennt aus der Postgeschichte, aber war echt ein interessantes Gespräch. Aber irgendwann so nach 20 Minuten oder so habe ich schon gemerkt, jetzt drehen wir uns schon zum zweiten, dritten Mal um das gleiche Thema irgendwie. Weil für mich war wichtig, dass er versteht, okay, wir Menschen sind schuldig und brauchen Rettung und diese Rettung gibt es nur durch Jesus Christus, so ganz kurz gesagt. Ne? Das sind zwei ganz, ganz zentrale, wichtige Punkte. Ja, und er wollte aber irgendwie nicht wahrhaben, dass Menschen überhaupt schuldig sein können. So, das war so, das hat er dann philosophisch rum und um sich philosophiert, dass er meint, ja, schuldig ist in seinen Augen nur der, der sich schuldig sieht und wenn man denkt, man ist nicht schuldig, ist man nicht schuldig. Ja, war ein bisschen schwieriges Thema. Und dann habe ich aber nochmal mit dem geredet und hatte wirklich auch gute Bibelstellen dann weitergeben dürfen, wo der Heilige Geist mich daran erinnert hat. Und dann aber irgendwann nach einer Stunde dann waren wir zum, weiß nicht, fünften Mal oder so an dem Punkt, da habe ich schon gemerkt, wahrscheinlich war ich schon da zu lange in diesem Gespräch drin. Das hat nicht, weil es hat keine Frucht gegeben. Und dann, weiß noch, da waren wir da hinten gerade bei den Campingparkplätzen da. Habe ich gesagt, und das war auch tatsächlich der Fall, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt eigentlich langsam keine Zeit mehr und wollte dann gehen. Und dann hatte er so gemeint, ja, hast du jetzt keine Argumente mehr? Oder warum? Ne? So, und dann habe ich, das war dann das große Problem, weil ich habe doch immer wieder zu kämpfen mit meinem Stolz, muss ich dazu geben. Und das hat mich dann schon genervt, diese Aussage. Weil ich wusste, was ich gesagt habe und es ist doch sinnig und stimmig und egal, ich bin dann trotzdem weitergegangen und dann ist er mir hinterhergegangen. Und dann hat es mich echt noch mehr genervt, muss ich echt zugeben. Und ich war dann da hinten, ich war dann hier schon Richtung Straße und er war da hinten noch an dem Holzpfosten und hat irgendwelche Sachen gesagt. Dann hat es mich so genervt, dass ich ihm in 4, 5 Sätzen das Evangelium nochmal zugeschrien habe. So, weil ich denke, warum will der das denn nicht kapieren? Ja, und dann hat er jedenfalls dann gesagt, ja, das hört sich jetzt gerade nicht so an, als würdest du das leben, was du mir da predigst, weil ich so in so einem Ton weitergegeben habe. Und ich muss tatsächlich sagen, bei allen möglichen komischen Sachen, die der gesagt hat, allen möglichen komischen Gleichnissen, die der da entworfen hat, wo viele einfach auch unsinnig waren und nicht gestimmt haben, war dieser letzte Satz gar nicht mal falsch. Weil der hatte in diesem Moment recht, dass ich in diesem Moment das Evangelium nicht auf eine Art weitergegeben habe, wie ich beauftragt bin. War kein Kuss. War ein Biss, ja, das stimmt. Ja, ich meine, ich bin natürlich dem Herrn dankbar für Vergebung von ihm und so, das hat mich da nicht mehr lange beschäftigt, aber ich fand es trotzdem schade, dass ich da, ne, dass dann das so geendet hat. Und mir ist dann im Nachgang auch aufgefallen, dass dieser Tag war so, ich hatte morgens zwar meine Gebetszeit und in der Mittagszeit einen kleinen Bibelsnack noch eingenommen, aber meine eigentliche Bibellesezeit und Zeit mit dem Herrn, die ich habe, die hatte ich an dem Tag gar nicht, sondern ich war direkt von der Arbeit auf den Marktplatz gefahren und los zum Evangelisieren gegangen. Und ich hatte irgendwie nicht so, ich hatte zwar das Bibelwissen, was ich vor ein paar Jahren jetzt habe, zwar Intus, aber ich hatte nicht diese Berührung gehabt an dem Tag mit dem Herrn, wo ich wirklich so mich fülle von seiner auch Freundlichkeit und Freundlichkeit ist auch eine Frucht des Geistes, also da irgendwie aufgefüllt zu sein. Habe stattdessen, bei dem Bibelwissen war irgendwie Sprüche 13,10 gerade nicht präsent, wo es heißt, Hochmut führt nur zu Streit. Ja, und habe mich da, bin da in die Falle getappt, einfach vom Feind, ist einfach so gewesen. Im Endeffekt, oder wie es auch heißt zu dem Thema, in 1. Korinther 1,31 heißt es, das ist eine Referenz auf Jeremia 9, heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und in Jeremia 9 jedenfalls, da heißt es, dass der Weise sich nicht seiner Weisheit rühme und der Starke nicht seiner Stärke, der Reiche nicht seines Reichtums. Stattdessen sollen wir uns eben des Herrn rühmen, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Und da habe ich gemerkt, an dem Moment, da habe ich irgendwie zu sehr auf meinen, keine Ahnung, mich geguckt, dass ich jetzt hier rhetorisch oder was auch immer dieses Gespräch, diese Diskussion gewinne oder was. Aber das bringt am Ende niemandem was. Amen. Und ich sage auch, obwohl ich das Ende dieses Gesprächs vielleicht nicht perfekt gemeistert habe, bin ich mir sicher, dass auch dort wurden Samen gesät, die arbeiten können. Und es ist ein irdisches Gefäß, aus dem gesät wurde oder aus dem geschüttet wurde, wie auch immer. Aber der Herr kann auch diesen Mann noch berühren. Es ist lebendiges Wort Gottes gewesen, was er gehört hat. Nein, jedenfalls, darüber habe ich dann schon angefangen, so eine Predigt zu schreiben, weil das mache ich ja immer gern, wenn ich was erlebe. Und war dann noch nicht ganz fertig mit der Predigt. Und dann wusste ich, das war ein 1. Mai-Feiertag und am 2. Mai musste ich ins Geschäft. Da waren nämlich alle meine Kollegen waren im Urlaub und ich durfte keinen Urlaub nehmen, weil die Kollegen Urlaub nehmen. Ich durfte aber auch keinen Kundentermin machen im Außendienst, sollte ins Büro. Dachte so, was mache ich dann da den ganzen Tag? Habe meine Luther 84er mitgenommen. Und dann habe ich den Herrn nochmal gefragt, so ja, okay, ich habe jetzt hier auch aufgrund des Erlebnisses und aufgrund dieser Bibelstelle aus Sprüche, ich habe rausgehört, ich brauche diese Begegnung mit dir, um auch gefüllt zu sein mit auch dieser Freundlichkeit, sage ich mal, dieser Nichtreizbarkeit, sage ich mal. Aber was heißt das praktisch? Kannst du mir das zeigen? Dann schreibe ich es kurz auf und dann kann ich es predigen. Na, war so der Eindruck, ja, er zeigt mir jetzt nichts, was ich aufschreiben soll. Ich soll einfach die Bibel, die ich eh dabei habe, nehmen und anfangen zu lesen. Und es war nichts los im Geschäft, also habe ich mich auf meinen Schreibtisch gesetzt und angefangen, in der Bibel zu lesen. Und dann war es interessant, dass nach einer Zeit, ich weiß nicht, wie lange ich da gelesen habe, da erschien auf einmal die Putzfrau. Also die erschien nicht, die war wirklich da. Die war wirklich da. Und die Putzfrau, muss man sagen, ist Moslem. So. Genau. Und ich weiß gar nicht genau, wie das Gespräch angefangen hat, weil das war auch ein längeres Gespräch. Aber jedenfalls hat sie relativ schnell so erklärt, dass sie ein Problem mit Juden hat. Und dass sie da wirklich, ja, sie hat ein Problem mit Juden und hat so gemeint, ihrer Meinung nach, was eigentlich alles Leid auf der Welt käme von den Juden, alle Kriege und alles und bis hin, dass sie behauptet hat, der Holocaust wäre von den Juden selber initiiert worden. Also Sachen, ne? Das war ist hart, hart. Also und für mich als jemand, der das Volk Gottes liebt, ja, der Wort Gottes auch liest, ja, das Heil kommt aus den Juden und diese Dinge weiß, die Israel-Flagge bei mir in der Küche hängt da nicht ohne Grund und so, waren das schon krasse Behauptungen, die da dann kamen. Und ich habe dann, und ich sage jetzt nicht, dass das, was ich jetzt dann gemacht habe, dass das dann genau der Masterplan ist, wie man es machen soll, aber ich habe dann kurz sachlich halt erklärt, okay, nee, ich sehe das nicht so und so weiter, aber habe mir da nicht, habe da nicht die Zeit für verwendet, da das jetzt sie da irgendwie umzukehren bis ins Detail, weil was bringt es am Ende? Also wenn ich da jetzt alles rumargumentiere, ich habe gesagt, ich sehe das anders und so, aber ich habe dann den Bogen gespannt oder der Herr hat den Bogen gespannt bekommen, dass ich ihr das Evangelium erklären durfte, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Und wir haben dann auch ein paar Dinge durchgesprochen, weil Dreieinigkeit mussten ein Moslem auch immer erstmal ein bisschen erklären, angefangen beim Schöpfungsbericht, der Herr hat gesprochen, lasst uns Menschen machen, ein Bild uns gleich, ein paar Sachen durchgesprochen. Und obwohl wirklich am Anfang da schwierige Thesen kamen ihrerseits, sage ich mal, wo ich auch ganz anders hätte reagieren können, sage ich mal, ganz ehrlich, hat der Herr so einen Frieden geschenkt und mich fokussiert auf das, was wirklich zählt. Und es lief dann so gut, die anderthalb Stunden dort auf der Arbeit, dass ich glaube, die Niederlassung wurde an dem Tag nicht sauber, aber ihr hat es so gut gefallen, dass sie mich eingeladen hat, dass ich dann demnächst mal bei ihr vorbeikomme und ihrem Hause mal ein bisschen mehr erzähle von Jesus und so. Sie hat sich noch nicht für den Herrn entschieden und ich weiß auch nicht, wie offen sie mit ihrem Herzen wirklich da ist oder wie sie einfach nur wissen will, was ich da sage. So. Aber wenn die Tür geöffnet wird, dann let's go, ich bete den Herrn um Weisheit und dass er mich da führt. Und sie hat gesagt, sie tut türkisch für mich kochen, sage ich, auch gut. Ja, da freue ich mich schon drauf. Und wo ich halt denke, eigentlich, beide Gespräche habe ich die gleichen Bibelstellen eigentlich benutzt und war beides mal teilweise schwierig, fast das zweite hatte eigentlich schwierigere Thesen. Aber der große Unterschied war, das eine Mal war ich eh gerade mit dem Herrn so connected. Ich war in seiner Gegenwart, ich war mir dessen bewusst auch. Und er hat mich geführt in den Frieden, dass ich gucke, was wirklich Sache ist. Ja. In 2. Timotheus 2, Abvers 23 heißt es, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Raum zur Buße geben möchte, zur Erkenntnis der Wahrheit, und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen geworden sind. Hier heißt sogar die törichten Streitfragen ganz abzuweisen. Ist auch ein Ding. Und ich bin deswegen auch dankbar, dass, ich meine, ich war ja genauso mal in meinem Leben an einem Punkt, da habe ich an Sachen geglaubt oder eine Weltanschauung gehabt oder auf bestimmte Thesen mich versteift, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, die nicht richtig waren, weil ich selber mal ohne Gott unterwegs war, ohne Jesus unterwegs war. Aber ich bin dankbar, dass er für uns starb, für mich auch starb, als wir noch Feinde waren. Und ob es bei mir war, ein Jugendlicher, der sich mit allem Möglichen gefüllt hat und deswegen nicht erkannt hat, was wirklich Gottes Plan ist, ob es Philosophen sind, Moslems sind, im Endeffekt alle Menschen dieser Welt sind Menschen, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. In Römer 5 heißt es ab Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Diese Liebe, die Jesus uns bewiesen hat, das ist, worauf wir auch unseren Wandel gründen. 1. Johannes 4, Vers 10 heißt es, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir es auch schuldig, einander zu lieben. Und so denke ich, auch in den vielen Gesprächen, die man heutzutage führen kann, und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Weltanschauungen sich immer drastischer gegen das Wort Gottes auch gründen. Da gibt es viele Themen, worüber man reden kann, und vielleicht kriegen wir es auch hin, Menschen da eine richtige Antwort, eine gute Antwort weiterzugeben. Aber noch besser als dieser Kuss auf die Lippen ist es, diesen Kuss auszuführen, der in Psalm 2, Vers 12 angesprochen wird, so prophetisch vorausgesagt wird. Da heißt es, finde ich interessant, Psalm 2, Vers 12, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. In der Züricher Bibel heißt es, weiß ich nicht, ob das textkonform ist, aber da heißt es, dient dem Herrn mit Furcht und Zittern, küsst seine Füße. Finde ich interessante Formulierung, weil wir wissen, als der Sohn Gottes physisch auf der Erde war, hat in Lukas 7 diese Sünderin seine Füße geküsst. Interessant. Und was Jesus daraufhin gesagt hatte, war, Lukas 7, ab Vers 48 lesen wir das, deine Sünden sind dir vergeben. Und er sagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. In dieser Geschichte, wo Jesus eingeladen wurde von einem Pharisäer, um bei ihm zu speisen, ist aber gleichzeitig auch erkennbar, der Pharisäer, zu dem hat Jesus nicht gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet. Weil dieser Pharisäer hat sich, auch wenn der sicherlich über vieles Bescheid wusste, vielleicht philosophisch und einer gewissen, ja, einfach im Wissensstand vielleicht viel Ahnung hatte in vielen Bereichen, wo diese andere Frau oder diese Frau, die als Sünderin beschrieben wurde, wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung hatte. Er hatte im wichtigsten Thema, im wichtigsten Aspekt doch nicht die Ahnung, weil er hat Lukas 7, 39 gedacht über Jesus, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was das für eine Frau ist. Dieser Pharisäer war so krass drauf, der hat nicht mal geglaubt, dass Jesus ein Prophet ist. Also nicht mal das. Und deswegen hat er das diese Errettung zumindest an diesem Moment nicht erlebt, diese Frau aber schon. Und deswegen ist das Augenmerk, worauf wir uns auch fokussieren wollen im Gespräch mit Menschen, im Umgang mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen, ist das die absolut erste Priorität immer das Evangelium an sich. Weil unter anderem, gebe ich euch den Vers noch mit, Psalm 111, Vers 10, ist einer von mehreren Versen, der das besagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass es eigentlich nicht so viel Sinn gibt, mit jemandem, der den Anfang der Weisheit, also die Furcht des Herrn, noch gar nicht hat, über alle möglichen Themen und Thesen zu diskutieren. Weil selbst wenn ich dem irgendwo doch erklären kann, vielleicht meine Meinung, was Israel angeht oder was Sexualität angeht oder so, dass er da doch ein bisschen besser auf den Weg kommt, den die Bibel uns lehrt, ja okay, dann wird es wahrscheinlich andere Themen geben, wo er trotzdem auch nicht Bescheid weiß und vor allem ist er dadurch nicht gerettet. Deswegen ist die erste Priorität immer, das Evangelium weiterzugeben und Menschen da die Möglichkeit zu geben, dass sie Jesus als Herrn und Erlöser annehmen. Und dazu möchte ich uns heute deswegen neu ermutigen. Wir wissen, wir sollen gefüllt sein mit dem Wort Gottes, dass wir den Wissensschatz an Bibelstellen und so weiter brauchen, um ihn nachher weitergeben zu können. Aber mir ist das eben auch neu bewusst geworden, also auch allein schon wegen der Begegnung mit Jesus, wegen dieser Berührung mit ihm, wo wir täglich uns auf ihn einlassen, wo er uns küssen kann, dass es uns auch hineinführt, dass wir es im richtigen Geist dann auch weitergeben können, sein Wort, dass wir eben statt zu beißen, wirklich küssen und uns da nicht verleiten lassen, ob es wie bei mir der Stolz war, wo ich abgewichen bin vom richtigen Umgangston oder ob es andere Themen sind, dass wir uns nicht verleiten lassen, irgendwie in Streitigkeiten, in Diskussionen, führt am Ende zu nichts, aber dass wir uns vom Frieden Gottes leiten lassen, Menschen wirklich die lebensverändernde Botschaft vom Evangelium, vom Kreuz, das Wort vom Kreuz auch weiterzugeben. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns Gnade erwiesen hast, Herr, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Herr, ich danke dir, dass du unsere Sünden vergeben hast, Herr, und auch wo wir Dinge nach wie vor immer wieder falsch tun, Herr, wo wir vielleicht auch Chancen nicht perfekt nutzen, um Menschen von dir zu erzählen, Herr. Ich danke dir, dass du jedes Wort, was wir für dich sprechen, auch unseren Wandel, dass du es gebrauchen kannst, um Menschen zu berühren, Herr. Ich danke dir, dass du uns da auch lehrst, Herr, dass du uns da wachsen lässt, Herr, darin, dass es uns immer besser gelingt, auch ja, das richtige Wort zur rechten Zeit, im rechten Geist einfach zu sprechen. Und ich danke dir, Herr, einfach, dass du es bist, der uns die Kraft gibt, auch ja, der Versuchung von Streit oder von irgendwelchen Diskussionen da auch zu widerstehen und uns wirklich leitest in einem Frieden, Herr, dass wir Menschen erzählen dürfen von dem Wunderbaren, was du getan hast, Herr. Dass es am Ende nicht darum geht, dass wir irgendeine Diskussion gewinnen oder wie, sondern dass es darum geht, dass, Herr Jesus, dass du wirklich Herzen gewinnen darfst, dass Menschen dich erkennen dürfen in dem, was wir erzählen und vorleben, Herr, dass sie auf dich blicken, Herr. Und dafür danke ich dir, Herr, dass du diese Kraft uns gibst und dass du uns leitest und bitte ich, Herr, dass du uns auch in der nächsten Zeit uns da hineinführst, Herr, dass wir es erleben dürfen, wo wir auch verbunden sind mit dir, wo wir diese Begegnung mit dir haben, dass du unsere Ausstrahlung änderst, uns mit Frieden füllst und wir sehen dürfen, wie wir Menschen in diesem Frieden dein Evangelium weitergeben dürfen. Amen.